und herzlich willkommen zum Bildungspodcast EduTalk. Mein Name ist Matthias Feuerstein und ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge, die überschrieben ist mit dem Thema Digitalisierung in der Seniorenbildung. Mit mir heute am Mikrofon ist Felix Rudolf von Niebelschütz.
Ja, hallo auch von meinerseits. Ich freue mich auch wieder heute mit dabei sein zu können.
Und wir haben Ihnen beim letzten Mal das Thema Ausbildungs- und Fachkräftesicherung mit ein paar Leuchtturmprojekten näher gebracht. Und wir freuen uns, dass wir heute eine neue Bildungsphase genauer in den Blick nehmen können. Heute mit mir im Studio Susanne B., sie ist Mitarbeiterin für den Generationenverein Miteinander, Füreinander, Oberes Fuldatal e.V. und verantwortlich für das Projekt Hilfreiche Technik im Alltag. Außerdem mit uns hier Susanne Rosa, wir haben heute die Susannes hier. Sie ist Sozialpädagogin beim Generationenverein Miteinander, Füreinander, Oberes Fuldatal e.V. und sie koordiniert außerdem das Familienzentrum in Ebersburg.
Hallo.
Zugeschaltet über unsere Technik ist uns in Berlin der Stefan Seifert. Er ist tätig für die Stiftung Digitale Chancen und er koordiniert dort Projekte und ist Trainingsleitung. Und zwei Projekte, die er verantwortet, sind Digital Mobil im Alter und ICT for Elderly.
Hallo.
Ja, wunderbar, dass es zu diesem Zusammentreffen hier über viele Kilometer Distanz dank der Digitalisierung auch kommt. Und wir haben wie üblich drei kleine Kennenlernfragen und wir legen mal los mit dir, Susanne. Mhm. Und ich würde gern wissen, ob du schon immer das werden wolltest, ja, was du heute bist.
Nein, das kann man so nicht sagen. Tatsächlich habe ich mir immer gewünscht, früher was Handwerkliches zu tun, also sowas wie Zahntechnikerin oder in die Richtung. Und tatsächlich geworden bin ich dann Diplom-Betriebswirtin.
Sehr handwerklich.
Ja, also eine leichte Abweichung und gearbeitet habe ich dann im kaufmännischen Bereich und als Dozentin im EDV-Bereich und gelandet bin ich jetzt letztendlich seit 2012 in sozialen Projekten.
Und welchen Stellenwert hat Bildung für dich heute?
Ja, sehr wichtig. Also es hat mich auch mein ganzes Leben lang bisher begleitet und wir verfolgen mit unseren aktuellen Projekten das lebenslange Lernen und das versuche ich natürlich für mich selbst auch umzusetzen.
Und es gibt ja so digitale Helferlein für unser aller Alltag. Was ist die größte technische Bereicherung für dein Leben?
Ganz klar das Smartphone, den kleinen Computer, der in der Hosentasche sitzt und den ich für alles verwenden kann.
Hermines Handtasche, wunderbar. Ja, gehen wir zu Stefan. Wie sieht's bei dir aus? Wolltest du schon immer für eine Stiftung arbeiten und Projekte leiten und koordinieren?
Nein, das auch nicht. Das habe ich mir nicht zu träumen gewagt. Ich war auch wenig innovativ sozusagen als kleiner Junge. Also ich wollte Busfahrer, Lkw-Fahrer werden, Pilot. Wo da jetzt die Überschneidung vielleicht besteht, ist, dass es halt im weitesten Sinne um Mobilität auch geht. Die anderen Berufe finde ich aus heutiger Sicht dann auch gar nicht mehr so attraktiv.
Und die Bedeutung von Bildung für dich und dein Leben?
Ja, also Lernen hat für mich einen ganz großen Stellenwert. Also natürlich auch beruflich geht es ja auch um das lebenslange Lernen. Man lernt auch täglich dazu, auch wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man Bestimmtes vermitteln kann, geht es ja auch im weitesten Sinne ums Lernen. Und auch familiär ist das für mich oder privat ein großes Thema. Ich bin junger Vater und da gibt es eben auch für mich und aber auch für den Nachwuchs noch einiges zu lernen.
Und schlaflose Nächte, ich kenne das. Digitalisierung in deinem Leben, was findest du besonders hilfreich?
Das sind bei mir auch die mobilen Geräte und das Internet, weil sie einem einfach ja ein Stück weit Unabhängigkeit, Freiheit geben von Örtlichkeiten, von der Zeit und einem vieles ermöglichen.
Super, vielen Dank auch an dich. Und dann kommen wir zur zweiten Susanne, zur anderen Susanne. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten sagt. Auf jeden Fall wieder hier nach Fulda. Und auch die Frage an dich, ob du schon immer ja in sozialen Bereichen tätig sein wolltest.
Also tatsächlich ist es so, dass auch ich mal LKW-Fahrerin werden wollte, als ich einen tollen Film geguckt habe. Das war so eine ganz frühe Erinnerung, aber das war so ein bisschen Spinnerei. Eigentlich war es schon der Wunsch, entweder mit Tieren, das ist natürlich ne, so eine Kindheitsphase gewesen, mit Tieren was zu machen, da zu versorgen, oder dann irgendwann wurde es immer konkreter mit Menschen. Auf jeden Fall im Bereich Kommunikation, Organisation, hätte ich das damals schon so nennen können, hätte ich das mit Sicherheit so eingegrenzt und hätte ich gewusst, dass man sowas arbeiten kann wie das, was ich heute arbeite, glaube ich, hätte ich mir das gut vorstellen können.
Hätte das gut zu dir gepasst, sehr schön. Wie ist das mit dem Stellenwert und der Bildung in deinem Leben heute?
Ja, die hat einen hohen Stellenwert. Ich bin eher eine alte Mutter schon und von drei Söhnen, die die Bildungsziele erfüllen müssen, die ihnen vorgegeben werden und entsprechend daran scheitern oder wachsen, je nachdem, wie sie aufgebaut sind, aufgestellt sind. Ich selbst stelle aber für mich, wie auch für die Kinder und für die Arbeit fest, dass mittlerweile Bildung so schön breit aufgestellt ist, dass ich mir das individuell sehr gut gestalten kann eigentlich. Und dass auch Bildungswege von klein nach groß nie in Sackgassen führen müssen. Und das finde ich eine total neue, super Errungenschaft. Früher war es irgendwie geradlinig, gehst du hoch oder bleibst du auf einer Ebene stecken. Und das empfinde ich ist heute nicht mehr so. Und es gibt mehr Perspektiven, bis ins hohe Alter einfach weitergehen zu können.
Die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems, da hat sich viel getan. Und wie sieht es aus mit Digitalisierung in deinem Leben?
Also Briefchen schreiben forever, also es fing ja mit SMS schreiben, das fand ich der Burner und also alles, was sich daraus entwickelt hat, hat mein Leben massiv bereichert. Ich war in der Schule eine leidenschaftliche Briefchenschreiberin und kann das jetzt im Exzess betreiben, natürlich nicht mehr. Genau, und diese Zeitersparnis, die all diese Verknüpfungsmöglichkeiten hergeben, Kalender teilen und so weiter, wo ich dann auch die ganze Familie mitkriege und aber auch auf der Arbeit, also Arbeit und Privates hat es eigentlich den gleichen Nutzen dann jeweils.
Genau. Also eine große Bereicherung vor allen Dingen in ja, der Kommunikation, in der Flexibilisierung von Lebenswelten.
Nach anfänglich verweigerndem Verhalten, ne, muss ich schon dazu sagen. Ich war keine erste Smartphone-Nutzerin.
Ja, das verweigernde Verhalten ist vielleicht ganz spannend für auch das Thema, was wir heute näher betrachten wollen. Es geht ja um Digitalisierung in der Seniorenbildung und die Hörerinnen und Hörer, die den Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass wir schon in unterschiedlichen Bildungsphasen unterwegs waren. Wir haben uns schon die Frage gestellt, wie wir uns eigentlich in der frühkindlichen Bildung da aufstellen. Wir haben schon geschaut, was bedeutet das in Schule, in der Erwachsenenbildung als solches. Und jetzt reifen wir alle quasi nochmal ein paar Jahre und schauen, was sind eigentlich die Erfahrungen, die Bedarfe, aber vielleicht auch die Herausforderungen, die die älteren Menschen in unserer Gesellschaft im Umgang mit Digitalisierung ja umtreibt. Und da würde mich einfach interessieren, wie ist da so euer Blick erstmal drauf? Wo sind da eure Berührungspunkte? Wie gehen Seniorinnen und Senioren an dieses Thema ran?
Also erstmal, so wie wir das erfahren, schon mit Vorbehalten. Also erstmal sehr vorsichtig. Es gibt wenige, die da vorpreschen und so technikaffin sind, dass die das jetzt unbedingt lernen wollen. Es braucht oft immer erstmal so eine Initialzündung, also irgendeine Motivation, zum Beispiel, dass die Kinder oder die Enkel nur noch zu erreichen sind, wenn ich halt eine WhatsApp schreiben kann oder Bilder schicken kann, dann ist die Motivation da und dann kommen die auf uns zu und wollen das auch erlernen, dann auch unbedingt und sind dann auch sehr schnell begeistert. Aber so diese erste Initialzündung, also das muss irgendwo mal Klick gemacht haben, dass die auf uns zukommen und den Wunsch haben, das zu erlernen. Also das ist nicht so von alleine gegeben.
Das heißt also, erstmal stehen die nicht morgens auf und denken sich, oh, irgendwie die Welt um uns herum verändert sich rasant und irgendwie müssen wir Schritt halten, irgendwie müssen wir weiterhin Teilhabe sichern, sagen wir immer so schön, indem wir dann am Ende des Tages den Computer bedienen, das Smartphone verwenden etc. Sondern es ist eher so ein, oh, alles ein bisschen zurückhaltend, abwartend, komische Dinge, die da passieren. Und erst dann, wenn es eine Initialzündung gibt, dann geht's ran und dann wird's konkret.
Genau, so habe ich den Eindruck. Also, dass immer erstmal Vorbehalte da sind, ne? Oder auch, ja, das brauche ich erstmal nicht. Bin auch so immer gut zurechtgekommen, kriege ich oft zu hören. Finden das alles ganz gut und schön, aber ja, diesen Satz höre ich relativ häufig. Das brauche ich nicht wirklich.
Stefan, wie erlebst du es denn?
Ja, also Ähnliches begegnet uns natürlich auch. Dennoch ist es so, dass das auch sehr vielfältig ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Zugänge, wie die älteren Menschen eben sich dem Thema Digitalisierung nähern. Und auch ganz unterschiedliche Motivationen. Und durchaus empfinden viele das auch ein Stück weit als eine Art Verpflichtung oder sehen das eher, sag ich mal, aus so einer etwas bedrohten Haltung heraus. Wenn ich das jetzt nicht lerne, dann werde ich abgehängt sein. Aber es gibt auch zahlreiche Beispiele in unserer Praxis, in unserer Erfahrung, wo dem eher nicht so war, sondern wo eben die Leute doch auch sehr hohe Eigenmotivation hatten. Vielleicht auch gesehen haben, ja, hier meine Bekannte oder meine Nachbarin, die geht damit um. Ich möchte das jetzt auch mal lernen oder die auch so ein Grundinteresse dem gegenüber haben. Deswegen glaube ich, würde ich das nicht ganz so pauschal so sehen, dass das immer aus so einer Abwehrhaltung heraus geschieht. Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Zugänge und Motivationen.
Und das ist am Ende des Tages ja auch, da sind wir uns wahrscheinlich sehr schnell einig, das, was natürlich von der Motivation auch das Tragfähigere am Ende des Tages ist. Also nicht aus einer Angst heraus zu handeln oder aus einer Abwehr heraus, die überwinden zu müssen, sondern also wirklich, wir sagen ja so schön intrinsisch, positiv da ranzugehen und einfach zu sehen, es bietet Mehrwerte. Trotzdem darf man ja diese Ängste erstmal nicht unter den Teppich kehren. Und die sind vorhanden, das habt ihr benannt. Wovor haben die älteren Menschen Angst, wenn sie Umgang mit Technik nehmen? Was ist da eure Erfahrung?
Also ich glaube ganz kurz, dass man so die Unterschiedlichkeit, wo wir arbeiten, wir leben hier im absolut ländlichen Raum, nochmal zu erwähnen ist, im Gegensatz zu Stefans Einsatzbereich in Berlin, ne, bist du?
Wir sitzen hier in Berlin, wir sind dennoch auch bundesweit aktiv und haben da auch die Mischung ländlicher Raum, Stadt, aber ich denke auch, dass da definitiv auch Unterschiede gibt.
Ja, genau. Ja. Weil es hier teilweise wirklich einfachste Wohnlagen gibt, ne? Also wo viel anderes noch nicht da ist und dann die Digitalisierung nicht gerade das Erste ist, was angegangen wird. Aber die Ängste sind, glaube ich, tatsächlich zum einen auch aus der Perspektive eines noch Nicht-Users oder einer noch Nicht-Userin, die Leute, die alle nur noch auf ihr Handy glotzen und wischen und irgendwelche falschen Verträge abschließen und vor lauter Apps nicht mehr wissen, was das richtige Leben so hergibt. Also die erleben ja wirklich dieses nicht eingeschlossen sein in diese digitale Gemeinschaft als ein ausschließendes Element und finden das nicht gut und möchten da nicht mitmachen, möchten sich davon nicht fressen lassen. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Angst. Ne? Man beobachtet andere Menschen, die erst abwehrende Haltung haben gegen Smartphones, nenne ich es jetzt mal einfach, und dann irgendwann dann doch gefangen werden und plötzlich genauso mit dabei sind und man kann sich mit seinen Freundinnen gar nicht mehr treffen, ohne dass die Dinger piepsen. So. Das ist so also ein Gespräch, was ich mal geführt habe dazu, dem Thema, wo eine Seniorin gesagt hat, ich würde ja gerne, aber sag niemandem, dass ich schon ein Smartphone habe. Ich will das noch heimlich üben.
Also da so eine Entfremdung von Realität als eine der Ängste. Dann genau, hast du benannt, irgendwie so diese Angst, ich schließe da jetzt irgendwie was ab, was mich am Ende des Tages Geld kostet, also wo ich realen Schaden irgendwie dann finanziell von nehme. Ich durchschaue das am Ende des Tages nicht so ganz und mache da dann entsprechend Fehler. Was erlebt ihr noch? Wir entfernen uns dann auch bald von den Ängsten, nur keine Angst, weil wie gesagt, positiv ist es ja nicht, darüber zu sprechen, aber man muss es, glaube ich, einmal durchdiskutieren.
Also ich höre auch relativ häufig bei unseren Treffen, dass die Senioren Angst haben, was falsch zu machen oder es nicht alleine hinzubekommen, also abhängig zu sein, von anderen nachfragen zu müssen. Die haben ja im Prinzip eine Riesenkompetenz in ihrem Leben erworben und haben sehr viel alleine bewerkstelligt und erfahren halt jetzt, dass sie vielleicht abhängig sind davon, dass die Kinder, Enkel da unterstützend eingreifen und es nicht alleine bewerkstelligen zu können, erstmal ist so eine gewisse Angst. Und das ist ja auch was, was wir versuchen, ganz niedrigschwellig dann abzufangen.
Ein ganz spannender Aspekt, diese Abhängigkeit, habe ich persönlich noch nie drüber nachgedacht. Und das ist auch, ich kann mich erinnern, wir haben das in einer Folge nochmal näher diskutiert, wo wir gesagt haben, boah, das ist ja toll, wenn dann quasi über die Generationen hinweg da Lernen stattfindet. Also, dass die Älteren von den Jüngeren profitieren und so. Und dass das dann aber natürlich auch irgendwo mit Abhängigkeiten korreliert und auch mit Ängsten einhergeht, ist wirklich nochmal ein ganz spannender Blick. Winkel. Wie erlebt ihr es als Stiftung?
Also absolut richtig, was eben genannt wurde, das erleben wir auch so. Es sind eben zum Teil dann auch sehr persönliche Ängste, so etwas wie, das schaffe ich nicht mehr zu lernen. Das ist so lange her, dass ich etwas gelernt habe, das traue ich mir selber gar nicht mehr so richtig zu. Also der Berg sieht im Prinzip größer aus, als er dann am Ende ist, den man zu erklimmen hat. Und man muss eben auch da die kleinen Schritte einen nach dem anderen tun. Wir haben auch gesehen, also durchaus gibt es auch die Angst davor, ausgeliefert oder abhängig zu sein. Andererseits kann das auch sehr motivierend sein, wenn die Personen wissen, sie haben jemanden, an den sie sich wenden können. Also eigentlich die Angst, hilflos zu sein, kann mitunter eben auch dazu führen, dass sie sich nicht auf eben neue Technologien einlassen. Da hilft es eben, solche Anlaufstellen zu haben, der offenen Seniorenarbeit oder ehrenamtlich Engagierte, die Sprechstunden machen, die für Fragen zur Verfügung stehen. Und dann natürlich war auch schon angesprochen, auch Ängste, die in Richtung Betrug, Diebstahl, Kriminalität gehen, dass man da eben Opfer wird. Und in der Gemengelage ist das dann halt doch auch schon eine ganze Menge, was man erstmal so überwinden muss, um sich darauf einzulassen.
Glaubt ihr, ist es für die Seniorinnen und Senioren letztlich einfacher, also pauschalisieren kann man es natürlich nicht, sich an ja zum Beispiel eine Beratungsstelle oder ja im Prinzip jemand Fremdes zu wenden, als zu sagen, bitte, bitte Enkel, erklär mir mein Smartphone. Wie erlebt ihr das?
Ja, das ist ein ganz typischer Fall. Also es ist häufiger die Rede davon, dass die Jugendlichen oder vielleicht dann die Kinder auch im mittleren Alter einfach nicht die Geduld und die Zeit haben, um was mehrfach hintereinander immer wieder zu erklären. Und dann haben die Senioren Fragen und das wird zwar geregelt sozusagen von den Angehörigen, aber die können es nicht nachvollziehen. Und dann wollen die auch nicht nochmal fragen und nochmal fragen und nochmal fragen. Und insofern, weil es dann vielleicht auch familiäre Konflikte hervorruft, wenden die sich dann schon lieber an eine neutrale Stelle.
Also ich kann da total aus eigenem Erleben schildern und kann hier mal so ein bisschen in die Runde blicken und vielleicht ernte ich gleich Nicken. Meine Eltern, die treten gerade erst so in das Rentendasein ein und ich werde wahnsinnig, wenn ich denen was am Computer oder am Smartphone erklären soll, weil ich immer denke, mein Gott, wie kann man denn so kompliziert und so langsam in diesem Metier denken und vorgehen? Und also ich liebe meine Eltern, alles gut, aber da bin ich nah an der Handgreiflichkeit, so innerlich zumindest. Und ich sehe hier Nicken im Übrigen für die Hörerinnen und Hörer und vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Wie schafft man das denn jetzt als Professioneller, da dann in die richtige Haltung zu kommen?
Also die Empathie, einfach das Einfinden in die ältere Generation, das gelingt sogar den Jugendlichen. Also wir haben durchaus generationenübergreifende Lernangebote installiert, haben von der Röhrenschule in Gersfeld gab es eine Projektwoche und da haben Jugendliche von uns eingeladenen Senioren das Handy erklärt und da hatten die Bombengeduld, die Jugendlichen. Das waren aber nicht die eigenen Großeltern oder die eigenen Eltern.
Das wird ein Faktor sein.
Das ist wie mit den eigenen Kindern auch. Also du wirst sicher nicht nur mit deinen Eltern dir die Haare raufen, bestimmt auch mit deinen Kindern. Also das ist ein ganz einfacher, ich keine Ahnung, was es da für einen Fachbegriff gibt, aber der Mechanismus funktioniert immer.
Zum Teil konnten wir da auch beobachten, dass das Verhältnis oder also wenn die Enkelgeneration den Großeltern etwas erklärt hat, dass das deutlich besser funktioniert hat, als wenn das die Kinder waren. Also was so die Geduld anbelangt und auch sozusagen die Atmosphäre, in der Dinge gezeigt und erklärt werden, die ist da mitunter deutlich lockerer, sage ich mal, als wenn das die eigenen Kinder machen.
Wo es dann atmosphärische Spannungen geben kann, ja, die es irgendwie auszuhalten gilt.
Die Zepter noch nicht abgegeben werden. Tatsächlich haben wir aber letztes Jahr versucht, auch die Jugendgruppe darauf vorzubereiten, dass sie mit den älteren Menschen besser umgehen kann. Haben die an einem Tag so ein bisschen sensibilisiert, ne, über so einen Sinnesparcours, haben halt so einen Alterungsanzug ausgeliehen, um so ein bisschen in das Gefühl reinzuführen. Da ist halt wirklich was anders, wenn man älter wird oder alt ist. Und da kann man nichts unbedingt dran ändern, ne? Also da muss ich dann das Jüngere gegenüber ein bisschen anpassen, weil die Älteren haben da nicht so viele Möglichkeiten, ne? Wenn die ins Augenlicht oder wenn die Geschwindigkeit nachlässt, das ist halt so.
Ja, also wirklich klassisch zum Perspektivwechsel, ja, dann auch anregen, um dann in eine gute Kommunikation, genau, zu kommen. Ja, wir haben über so das Negative gesprochen, also da, wo irgendwie Ängste und Vorbehalte letztlich ja Lernen auch hemmen, Zugang verhindern. Dann ist ganz am Anfang aber von dir, Susanne, schon angeklungen, natürlich gibt es auch Motivatoren, positive Dinge. Und der Klassiker ist natürlich irgendwie, dass ich jetzt plötzlich über WhatsApp die Bilder vom neugeborenen Baby, des Sohnes, der Tochter irgendwie zugeschickt bekomme und denke, ach goldig. Und im Urlaub ist es auch so schön, dass man jetzt jeden Tag den Strandausflug irgendwie live mitbekommt. Was gibt's da aber noch oder ist es das schon, was Seniorinnen und Senioren als wirkliche Vorteile und Bereicherungen erleben?
Das ist oft der Einstieg gewesen. Aber wenn die dann so Blut geleckt haben, dann eröffnen sich ja auch neue Welten. Gerade jetzt bei uns am ländlichen Gebiet ist es einfach so, dass es das ein oder andere ermöglicht. Also wir haben eben Ortsteile, die dann keine Banken mehr haben, wo ich dann, wenn ich eben meine Bankgeschäfte noch selber erledigen möchte, muss ich vielleicht doch zum Online-Banking greifen. Und dann muss ich wissen, wie das funktioniert und wie das sicher geht. Oder wenn ich eben ein Bahnticket mir buchen möchte, dann kann ich das eben nicht mehr an einem Schalter machen, direkt an einem Bahnhof in irgendeinem kleinen Ortsteil, sondern dann muss ich vielleicht eben auch eine App bedienen können, um mir ein günstiges Ticket rauszusuchen, um das zu bezahlen und. Also es macht auch vieles möglich, auch die Vernetzung mit der Nachbarschaft, Kommunikation, dass man Dinge organisiert viel leichter über WhatsApp-Gruppen, dass man überhaupt in Kontakt bleibt, dass man an der Gymnastikgruppe, an der Wandergruppe da die Kommunikation aufrecht erhält und sich da gut vernetzen kann und das auch mitkriegt, weil vieles läuft halt nur noch über diesen Kanal. Es gibt eben nicht mehr in der Zeitung Gemeindeplättchen dann die komplette Liste mit Terminen und das immer zeitnah, wo ich mich anmelden kann. Das kriege ich nur noch dann mit über das Handy, über das Smartphone. Und wenn ich da teilhaben möchte, dann muss ich mich dem irgendwo auch anschließen.
Stefan, wie erlebt ihr die Benefits?
Ja, also es sind durchaus diese Anwendungen, die ein Stück weit auch eben Dinge kompensieren können, die wegfallen, gerade auch im ländlichen Raum, wie eben schon angesprochen. Es sind aber auch die Sachen, die die so ein Stück weit das, was was ich eh schon tue, wofür ich mich interessiere, noch ergänzen oder erweitern können. Also man darf da, das ist auch so ein, glaube ich, ganz wichtiger Grundsatz, nicht Digitalisierung oder digitale Techniken als einen Selbstzweck sehen, sondern immer auch ein Stück weit im Zusammenhang mit den Interessen, Hobbys, Leidenschaften, die ein Mensch eh schon hat. Das heißt, wenn jemand gerne bastelt, findet er unglaublich viele Anleitungen oder Inspirationen. Wenn jemand gerne singt, steht ihm eine Riesenauswahl an Liedern zur Verfügung. Man kann sich die Liedtexte runterladen für den Chor oder die Noten. Viele Menschen werden auch kreativ, weil sie dann eine Fülle von Fotos produzieren mit den mobilen Geräten und die dann in der Galerie verwalten, aber dann auch eben daraus einen Kalender oder ein Fotobuch erstellen, also richtig so vom Konsumenten zum Produzenten werden. Und das sind einfach auch so Dinge, glaube ich, die dazu führen, dass man sich da, dass man einerseits eben Fähigkeiten entwickelt, aber dass man sich auch gut fühlt damit, also bestätigt oder eben auch Freude an der Nutzung dieser Dinge hat.
Und das ist ja auch wirklich, sage ich mal, das höchste Ziel für die Bildnerinnen und Bildner unter uns in der digitalen Kompetenzförderung. Dieses, was du sagst, vom wirklichen Konsumenten, ich gucke mir das einfach nur an, hin zu, ich produziere wirklich Content, drücke dem Ganzen meinen eigenen Stempel auch ein Stück weit auf. Wenn wir da angelangt sind, haben wir es geschafft, sagen wir mal so schön. Der ländliche Raum, das ist für uns ganz spannend. Fulda ist nicht der ländlichste Raum Deutschlands, aber trotzdem doch sehr unterschiedlich geprägt. Wir haben städtische Strukturen, haben aber auch wirklich sehr, sehr kleine Gemeinden mit vielen vereinzelten Weilern. Und auch wir sind vom demografischen Wandel null verschont. Glaubt ihr, dass Digitalisierung da eine reale Chance bietet, einen Umgang in Zukunft mit diesen Themen zu finden? Also Attraktivität ländlicher Raum und demografischer Wandel?
Ja, ich denke, in jedem Fall bietet das eine Chance. Wenn ich nur an diese Dimension von Homeoffice denke, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, ohne direkt in die Arbeitsstätte fahren zu müssen. Wenn ich das im ländlichen Raum bewerkstelligen kann, ist das auf jeden Fall ein Gewinn für den ländlichen Raum. Wenn ich weiß, meine Eltern können sich gut versorgen in ihrer Wohnung im ländlichen Raum, können Defizite, die in der Infrastruktur vorherrschen, aber überbrücken, weil sie technisch auf einem guten Stand sind und dort einfach ihre Dinge erledigen können oder sich organisieren können. Ja, und mit Sicherheit trägt es auch zur Ansiedlung neuer weiterer Arbeitgeber bei, ne? Also wenn dort die Strukturen stimmen, dann wird es auch weitere Arbeitsplätze geben. Ja, auf jeden Fall.
Schafft also eine gewisse Kontinuität und Sicherheit dann auch solchen Strukturen.
Also die Ansicht, die teilen wir auch absolut. In dem Zusammenhang würde ich gerne auch nochmal auf ein Projekt, das wir ja auch bei der Stiftung Digitale Chancen durchführen, hinweisen. Da geht es um die sogenannten Dorf-Apps. Da begleiten bzw. haben wir eben auch die Entwicklung einer solchen Dorf-App in Niedersachsen, einer Gemeinde, mit initiiert und eben aufgebaut. Und da sieht man eben auch, welche Möglichkeiten das bietet. Das funktioniert natürlich auch nicht im luftleeren Raum, sondern muss eben auch angedockt werden an schon bestehende Strukturen. Und dann kann man aber auch so das Miteinander in der Gemeinde, im Dorf auch tatsächlich stärken. Auch die Vereinsarbeit oder eben gemeinsam an Veranstaltungen arbeiten bzw. darauf hinarbeiten. Man kann Fahrgemeinschaften bilden, Einkaufsdienste für ältere Bewohnerinnen und Bewohner organisieren etc. Also eine Fülle an Möglichkeiten, die eben da auch ja das Leben bereichern können. Und ein Stück weit, denke ich auch, kann auch so dieser Strukturwandel, also die Arbeitsplätze auf dem Land, wenn sie eben dort im digitalen Bereich sozusagen durchgeführt werden können, dann gibt es auch nicht mehr den Zwang, in die Städte zu ziehen oder eben die ländlichen Regionen zu verlassen. Und da sind wir ja auch hier in Berlin eher so eine Insel. Unser uns umgebendes Bundesland Brandenburg hat ja genau diese Probleme auch. Also ein sehr großes Zentrum-Peripherie-Gefälle, ein großer Wegzug aus den ländlichen Regionen in die Stadt. Und dem kann man da, denke ich, auch ein Stück weit begegnen.
Genau, da passiert auch relativ viel unserer Wahrnehmung nach. Wir haben hier in diesem Podcast auch immer schon mal über das Thema Infrastruktur natürlich diskutiert. Das ist immer so eine Voraussetzung überhaupt, damit Digitalisierung natürlich gelingen kann. Das heißt also, ich brauche irgendwie ein schnelles Internet und ich brauche es auch auf dem Land. Da wurde in den letzten Jahren in unserer Region doch viel gemacht. Wir sind bestimmt noch nicht dahin, wo wir hin könnten, aber da ist ganz viel in die richtige Richtung auf jeden Fall bewegt worden. Und so ist Teilhabe erstmal möglich. Jetzt hatten wir ja in den vergangenen Monaten, egal ob in Berlin oder im schönen Fulda, eine Zusatzkomplexität, möchte ich es mal nennen. Und das ist so ein kleines Virus, was unser Leben ein bisschen verändert hat. Und wir haben so ein Stück weit beobachten können, dass unser Leben ins Digitale geswitcht wird, weil wir plötzlich nicht mehr uns vergemeinschaften durften real. Wie habt ihr das bei den Seniorinnen und Senioren erlebt? Hat das auch dort so schnell, so gut funktioniert, wie es das dann in anderen Teilen der Bevölkerung getan hat? Ist das ein Digitalisierungsschub gewesen, der mit Corona auch für diese Zielgruppe bewegt wurde?
Also ein Schub ist übertrieben. Zumindest bei den Senioren, die wir betreuen, die waren einfach noch nicht so weit. Also wir haben dann tatsächlich im Mai, glaube ich, das erste Jitsi-Meet gemacht. Das war relativ ein hoher Aufwand, die Senioren darin telefonisch zu schulen, dass eine entsprechende App genutzt werden kann. Da haben wir eben auch diese ganz niedrigschwellige ausgesucht, wo man leicht einsteigen kann. Aber tatsächlich haben wir dann von Mal zu Mal immer wieder 1 bis 2 Personen mehr dabei gehabt und haben aber auch gemerkt, dass es kein Ersatz ist für die persönliche Betreuung. Also es war eine Möglichkeit, umeinander in Kontakt zu bleiben, um sich mal zu sehen, um ein paar Fragen zu klären, um Hallo zu sagen, aber nicht um Details irgendwie zu besprechen oder jemanden sogar zu schulen. Also das war ja, so eine Übergangsphase und die Rückmeldungen waren, ach, ist ganz nett, aber wir würden uns ganz gerne wieder persönlich treffen.
Und also die Erfahrung haben wir zum Beispiel in den Volkshochschulen auch sammeln dürfen, dass gerade dieser Faktor des nicht in Präsenz den Leuten einmal näher zu bringen, dass das gerade durch Corona nicht ging, weil plötzlich Lockdown war und wir also auch schon die Anleitung zum Digitalen im Digitalen machen mussten oder wie ihr es gemacht habt über Telefon. Das hat die Sache unglaublich kompliziert gemacht. Das war auch genauso unsere Wahrnehmung. Wie ist die Beobachtung mit dem Blick aufs ganze Bundesgebiet?
Die teile ich so auch absolut. Dennoch glaube ich, war es sehr, sehr wertvoll, dass eben da auch die Personen, also solche ehrenamtlichen Unterstützerinnen oder eben auch andere Akteure, die jetzt die Älteren da ja insofern unterstützen wollten, dass man zumindest auch so Kommunikation, soziale Kontakte über digitale Medien ermöglichen wollte, dass die da auch ein Stück weit ins kalte Wasser gesprungen sind und versucht haben, ja, was lässt sich denn machen mit Jitsi, Zoom, Skype und Co. Und ich glaube, das war für alle auch eine neue Situation, ein Stück weit natürlich auch fordernd oder überfordernd. Es ist natürlich da so, dass es nicht möglich ist, gerade diese ersten Schritte, diese Grundbefähigung, die Bedienkompetenzen etc. Auf digitalem Wege zu vermitteln. Und umso glücklicher waren dann eigentlich diejenigen oder auch so umso positiver die Rückmeldungen von unseren ehemaligen Projektpartnerinnen, also Organisationen, die gesagt haben, wir sind heilfroh, dass doch viele schon die ersten Schritte machen konnten. Und im weiteren Verlauf ist es dann eben doch möglich, über diese virtuellen Instrumente da weiter Anleitung zu geben, eben bis hin zu Remote-Steuerung, wenn eben auch mal Fehler dann auf dem Gerät auftreten. Aber ja, der erste Schritt, der ist deutlich einfacher und besser zu machen, wenn man das von Angesicht zu Angesicht tun kann.
Haben wir ja jetzt glücklicherweise in vielen Bereichen aktuell wieder die Chance zu.
Wie? Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was auch offensichtlich geworden ist in der Situation, ist, dass insbesondere die Personen, die in Wohneinrichtungen, Pflegeeinrichtungen sich zu der Zeit befanden, dass sie eben auch keinen Zugang dazu hatten, was oftmals an wirklich so einem technisch-infrastrukturellen Zugang liegt. Tatsächlich ist es ja so, dass während dieser Zeit ja immer noch auch Pflegepersonal oder Personal vom sozialen Dienst dort vorhanden war, aber eben einfach nicht die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Also einfach durch den fehlenden Anschluss oder fehlende Geräte und dann eben auch noch die Belastung des Personals und dann ein Stück weit auch mangelnde Kompetenz im Bereich der Vermittlung digitaler Fähigkeiten. Also diese Gemengelage, die ist da wirklich ganz, also im negativen Sinne deutlich geworden. Und da ist es eben auch bedauerlich, dass es die Forderung eben aus der Gesellschaft verschiedener Organisationen, Institutionen, unter anderem auch wir als Stiftung, haben schon lange darauf hingewiesen, dass es da einen Missstand gibt. Ja. Und nun kam es eben leider zu dieser Situation und da hätte man ein Stück weit, sage ich mal, jetzt ein bisschen Leid doch auch vermindern können.
Ja, genau. So war es ja in einigen Bereichen. Also Corona hat da schon diverse Fehlstellungen, sage ich mal, auch aufgedeckt in unserer Gesellschaft. Und genau, es bleibt zu hoffen, dass wir alle lernende Wesen sind und da entsprechend auch peu à peu Anpassungen dann auch vornehmen. Wir sind das Thema, ich würde gerne gleich mal auf eure Projekte nochmal ein bisschen individueller zu sprechen kommen. Wir streifen aber immer wieder natürlich das Thema Infrastruktur, weil das ist eben nur mal der erste Schritt und die notwendige Voraussetzung. Und ich glaube oder vermute, dass Infrastruktur für Seniorinnen und Senioren noch mal ein bisschen anders ausschauen könnte, als wenn ich jetzt darüber nachdenke, naja, was braucht irgendwie der junge Erwachsene, um sich digital affin zu bewegen? Also was ist so euer Tipp an Menschen, die sich an euch wenden, von, sage ich mal, gehobenem Alter, was sie so an Infrastruktur benötigen, um so die digitalen Schritte gehen zu können? Also so ganz praktisch. Was brauchen die?
Ja, im Prinzip brauchen die ein Gerät, die brauchen Internet und sie brauchen halt einen Ansprechpartner. Also das sehen wir halt so als ganz wichtig. Das Gerät kriegt man relativ einfach. Entweder, wenn ich es mir leisten kann, kaufe ich mir einfach eins oder ich bekomme eins überlassen von Kindern, von Enkeln. Die Ausstattung mit Technik ist meistens relativ leicht gegeben. aber eben dann diese Kompetenz zu erwerben und dann einen Kümmerer zu haben, der mir das installiert und mir hilft, wenn mich das Gerät jetzt was fragt, nach einem Update, nach einer Erneuerung und ich weiß nicht weiter, dann brauchst du einen Kümmerer.
Also auch diese ganze Folgeadministration, genau. das erleben wir auch in Einrichtungen zum Beispiel immer wieder als große Problemstellung, wenn technische Neuerungen eingeführt werden. Du sprachst jetzt davon vom Gerät. Was haben denn so die älteren Menschen? Haben die den Laptop mit der Webcam und ist es das iPad oder ein anderes Tablet? Ist es ein Smartphone? Also
genau das. Alles.
Das alles. Gut,
also
wunderbar.
Es sind alle Varianten dabei. Bei unseren Treffs kommen noch Leute, die haben vielleicht noch ein Windows-Smartphone-Gerät, ja, wo es vielleicht gar keine Updates mehr gibt für das Betriebssystem und keine Apps mehr, bis hin zum neuesten Apple-Gerät ist alles dabei. Wir haben also einen 87-Jährigen, der ist ausgestattet von der Fitnessuhr über Tablet, Laptop, Smartphone in mehreren Versionen, bis hin halt zu Damen, die ja zu mir kommen und fragen, was soll ich denn mal kaufen? Also und sich das allererste Gerät im Leben anschaffen. Und da ist alles dabei.
Und sind das, also ich frage so ein bisschen naiv, weil das ist einfach ein Segment, in dem ich mich null auskenne. Gibt's da irgendwie Telefone mit besonders großen Tasten oder irgendwie Bildschirmen, die größer sind, damit ich das gut sehen kann, oder braucht das eine andere Haptik? Also was ist da irgendwie förderlich oder sind es ganz normal die technischen Geräte, die ich hier im Markt um die Ecke oder im Internet einfach wie jeder andere auch order?
Ja, im Prinzip sind es genau die üblichen Geräte. Es gibt Hersteller, die haben sich darauf ein bisschen spezialisiert. Da sind dann die Symbole ein bisschen größer. Es gibt eine Notruffunktion über eine Taste speziell. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen keine gesonderten Geräte haben wollen, sondern die möchten genau das Gleiche haben, was alle anderen auch benutzen, was modern ist, was aktuell ist, was technisch gerade aktuell ist. Und je nach Vorlieben muss das eben eine besonders gute Kamera haben oder besonders tolles Netz, also ein LTE-Netz verfügbar haben und. Also die seniorengerechten Handys, die so verkauft werden, sind oftmals gar nicht so beliebt. Es gibt halt Geräte, die sich vielleicht für gesundheitliche Einschränkungen besser in der Handhabung eignen als andere. Also die bessere Bedienungshilfen haben und die auch dann als technisches Hilfsmittel tatsächlich eingesetzt werden.
Und da muss man dann natürlich individuell dann schauen und sondieren.
Da muss man sich gut beraten lassen, ja.
Ja. Genau, in Berlin gab es ein Nicken, das habe ich doch wahrgenommen.
Genau, ja, das ist ja eigentlich auch exakt das, womit wir uns in unserem Projekt Digital Mobil im Alter beschäftigen. Da setzen wir nämlich auch auf mobile Geräte, explizit auf Tablets, weil wir denken, dass insbesondere für Einsteigerinnen und ältere Menschen das Tablet da gute Möglichkeiten bietet. Im Vergleich zum Smartphone hat es eben doch einen größeren Bildschirm. Das heißt, auch solche Anwendungen wie mal ein Video zu schauen oder etwas zu lesen ist da deutlich besser möglich als auf so einem ganz kleinen Display. Auch die Eingaben über die Tastatur sind viel, viel besser möglich. Im Vergleich zu Laptop oder eben einem Desktop-PC ist es deutlich intuitiver. Viele Menschen haben ein Problem, einerseits eben mit den vielen Kabeln, die dann vielleicht an so einem Desktop hängen, aber auch mit der Bedienung eines solchen Touchpads oder insbesondere auch der Maus. Weil meine Augen richten sich dann auf einen Bildschirm und mit der Hand muss ich dann sozusagen blind dann diesen sogenannten Cursor oder diesen Pfeil steuern, damit sind viele dann auch schon ein Stück weit gehe oder überfordert und die berührungsempfindlichen Bildschirme, da tippe ich einfach auf das Element, was ich aktivieren möchte und dann passiert das einfach. Deswegen sind eben Tablet und Smartphone da unserer Meinung nach sehr, sehr gut geeignet und dann muss man eben auch wieder ganz individuell schauen, wie sind die Nutzungen, was eben auch schon angeklungen ist. Ein Tablet hat eben Nachteile, wenn ich es unterwegs benutzen möchte, um meine Route herauszusuchen oder Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten. Dafür ist es einfach ein bisschen sperrig. Ich kann es nicht in die Hosentasche tun, sondern brauche eine Handtasche mindestens dafür. Und da muss man eben gucken, welche Personen mit welchen Voraussetzungen, Interessen, Vorlieben hat man da vor sich. Genau.
Und wenn wir auf die Anwendungen gucken, also gibt es irgendwelche so besonders geeigneten, hilfreichen Alltagstools, die sich die Seniorinnen und Senioren dann auf ihre Tablets und Handys aufspielen? Oder sind es die gleichen Dinge, die wir alle eben so auf unseren Handys haben? Die Bahn-App, weil wir nach dem nächsten Zug gucken wollen und irgendwie WhatsApp und Co., um zu kommunizieren?
Das sind tatsächlich die gleichen, die wir auch nutzen. Also ich persönlich nutze auch nicht alles, was es gibt, aber ich glaube, da hat dann jeder so seine Auswahl, sein Set an bestimmten Anwendungen, die einem nützlich erscheinen, ob es nun der Kalender ist oder ein kleines Notizbuch oder so. Aber das unterscheidet sich nicht grundlegend jetzt zwischen Älteren und Jüngeren.
Genau, das sehe ich genauso. Die Kommunikation ist wichtig, ob das jetzt WhatsApp oder irgendeine andere App ist. Das würde ich noch ergänzen wollen, dass es also durchaus auch sehr hilfreiche Apps gibt, die für bestimmte gesundheitliche Einschränkungen prima sind. Ich hatte gerade heute Morgen ein Beratungsgespräch mit Menschen, die Sehbehinderungen haben. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eine App, die heißt Be My Eyes. Und da steckt quasi eine Community dahinter. Jemand, der schlecht sieht, kann sich per Video sozusagen dann auf diese Community schalten. Die Kamera wird aktiv und dann beschreiben eben Personen, Ehrenamtliche einfach, was sie jetzt durch die Kamera sehen. Und das ist einfach hilfreich.
Absolute Alltagshilfe, ja. Sehr cool. Ja, Susanne, ihr seid ein Generationenverein. Da steckt ja das schon ein Stück weit drin, was wir heute hier thematisch diskutieren. Miteinander, füreinander, Oberes Fuldatal e.V., hier in der Region also verortet. Was seht ihr als eure Aufgabe an?
Unsere Aufgabe ist ganz klar, Nachbarschaft miteinander zu vernetzen, Nachbarschaftshilfe zu vermitteln und zwar bedarfsgerecht, wie sie gebraucht wird. Das zeichnet auch den Verein aus. Ein Verein ist einfach ein aus von Bürgern begründete Vereinigung, die sich der Themen annimmt, die in der Bürgerschaft aufkommen und die nicht von oben ab koordiniert werden. Es gibt zwar hauptamtliche Beschäftigte bei uns, wir sind zu dritt hauptamtlich beschäftigt, haben verschiedene Aufgabenbereiche, aber angefangen hat das Ganze tatsächlich mit: Wer hilft meiner Nachbarin, wenn die jetzt aus dem Krankenhaus kommt und, was weiß ich, kriegt ihren Rollladen nicht hochgezogen? Oder meine Oma kann nicht mehr einkaufen fahren, aber wir sind alle berufstätig, ne? Wer bringt sie zum Einkauf oder wer bringt ihren Einkauf mit? Und so weiter. Dann ging das immer weiter, ging es über die Begegnungsmöglichkeiten. Das gab die gibt bis heute noch die Erzählcafés. Wir starten jetzt auch mit Corona-Modus Erzählcafés wieder. Natürlich hat das ganz vieles erstmal zum Schlafen gebracht. Begegnung beim Essen, Mittagstisch, neuerdings auch haben wir einen Mittagstisch für Männer initiiert. Also es geht darum, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, Hilfe zu vermitteln in den verschiedensten Bereichen. Das Thema Demenz ist bei uns ab dem Jahr 2013 hat einen großen Schwerpunkt bekommen darin, Angehörige oder pflegende Angehörige oder Familien zu unterstützen, die von Demenz betroffen sind. Also sage ich mal so ganz pauschal, entweder weil sie wirklich einen Angehörigen haben, der erkrankt ist oder in der Nachbarschaft jemanden haben oder man hat jemanden in seinem beruflichen Umfeld oder im Verein, um da Hilfestellung zu leisten, mit der Krankheit leben zu lernen, die uns nun mal begleiten wird. Und das wird immer, immer umfänglicher werden. Und da haben wir uns, denke ich, auch ganz gut aufgestellt, bilden Alltags- und Demenzbegleiterinnen und Begleiter aus und vermitteln die in Familien, die Hilfe suchen. Genau. So hat sich das über die Jahre natürlich von Projekt zu Projekt weiterentwickelt. Wir vermitteln mittlerweile Leihgroßeltern, war da ein Pilotprojekt im Landkreis Fulda, haben die ersten Schulungen dazu mit in Kooperation mit dem Landkreis entwickelt und die ganze Strukturen wurden dann für andere Träger auch zugänglich gemacht, sodass es jetzt nicht nur bei uns Leihgroßelternvermittlungen gibt, sondern an verschiedenen anderen Stellen im Landkreis auch. Ja, und zu Beginn, also der Verein hat sich 2007 gegründet, da war Digitalisierung noch kaum Thema. Das hat sich so nebenbei so entwickelt und auf einmal war klar, hier, da muss was passieren. Und da ist eben dann das Projekt entstanden, dass ein Haus gekauft wurde in Ebersburg, das Generationentreff Alte Post heißt es heute, das war die frühere Poststelle, die wurde von der Gemeinde Ebersburg gekauft, aber da kann dann die Susanne B. mehr dazu erzählen, dann wieder, wie das Ganze auf den Weg gebracht wurde, weil es sollte wirklich ein Modellhaus geschaffen werden mit Fördermitteln, wo kann ich mir technische Hilfsmittel anschauen, um eben den Verbleib zu Hause so lange wie möglich gestalten zu können.
Ja, das Projekt heißt Hilfreiche Technik im Alltag und wie sieht dieser Alltag in diesem Haus aus?
Wir haben also einen Raum, der technisch sehr gut ausgestattet ist, den man im Prinzip mit einem Wohnzimmer vergleichen könnte. Und da ist installiert das Smart Home System, eine Videosprechanlage, sprich wenn jemand klingelt, dann wird das auf dem Welcome Panel übertragen, das Bild. Wir können über das Smart Home System Licht steuern, die Heizkörper steuern. Wir haben Fenstersensoren, die dann Alarm schlagen, wenn die Fenster aufgehen. Wir haben eine Tischblitzanlage, sprich wenn man klingelt per Telefon, per Tür, der Rauchwarnmelder, das Babyfon und man kann es nicht mehr hören, dass man das dann visuell wahrnehmen kann. Wir haben auch eine Küche, die mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet ist, zum Beispiel mit einer elektrischen Herdüberwachung, die dann bei zu großer Hitze den Strom abschaltet, damit die Brandgefahr minimiert wird. Wir haben viele kleine Produkte, die die Nahrungszubereitung und die Nahrungsaufnahme erleichtern bei gesundheitlichen Einschränkungen. Wir haben auch Dinge, die wir zum Thema Barrierefreiheit zeigen, zum Beispiel eine Raumspartür, die man gut auch vom Rollstuhl aus öffnen kann, die sich einklappt, raumsparend. Und ja, also es sind ganz viele einzelne Produkte aus verschiedensten Bereichen und die wir demonstrieren den Bewohnern, um einfach zu zeigen, wie man mit mehr Komfort und mit mehr Sicherheit alleine zu Hause wohnen bleiben kann.
Und komme ich da einfach rum quasi, wenn ich interessiert bin oder komme ich da als eine Gruppe, die sich das in irgendeiner Art und Weise dann wirklich ja, wie so eine Präsentation erschließt?
Beides ist möglich. Also man ruft einfach beim Verein an, macht einen Termin aus am besten, wenn es eine Gruppe ist. Und vereinbart eben eine individuelle Führung und dann gibt es dazu ungefähr in einer zweistündigen Veranstaltung eine Führung mit Informationen und mit Beratung. Und wenn ich als individuelle Person mich dafür interessiere, ist es im Moment in Corona-Zeiten natürlich auch angeraten, sich telefonisch zu melden. Ansonsten hatten wir immer am letzten Dienstag im Monat einen Tag der offenen Tür, wo man auch unangemeldet vorbeikommen kann, werden wir sicher auch wieder aufnehmen, nur jetzt in Corona-Zeiten ist es eben immer mit Anmeldung.
Und darüber hinaus habt ihr im Prinzip wie so einen offenen Treff, du hast es ja schon anklingen lassen, ich stelle mir das unheimlich komplex vor, wenn die da mit aller Technik, die es auf diesem Planeten gibt, quasi bei dir anrücken können und sagen können, ich habe da eine Fehlermeldung, was tun? Es macht ja schon einen Unterschied, was das für ein Betriebssystem ist, etc. pp. Ja. Aber das gibt's auch noch zusätzlich.
Genau, also wir haben natürlich festgestellt, dass viele Dinge, die wir zeigen, auch eine Kompetenz braucht. Also ein Smart Home System kann ich eben nur steuern, wenn ich auch ein Endgerät bedienen kann. Deswegen haben wir angefangen, ganz niedrigschwellige Kurse anzubieten. Einen Einstiegskurs sozusagen. In einer kleinen Gruppe kann man zu uns kommen, kann sich melden und dann wird in einem dreistündigen Einführungskurs also wirklich die Grundlage geschaffen. Und wenn man diesen Kurs gemacht hat, dann kann man an dem 14-tägig stattfindenden smarten Frühstück, so nennen wir das, teilnehmen. Das ist ein offener Treff und da gibt's immer ein kleines Input-Thema zu irgendeinem aktuellen Thema. Jetzt zum Beispiel Corona-Warn-App. Wie funktioniert das? Wo bekomme ich die App her? Wie sicher ist das? Und dann installieren wir das auch direkt vor Ort. Und dann ist das so ein offenes Austauschtreffen. Also vieles passiert auch im gegenseitigen Austausch.
Das heißt, so ein Stück weit auch sich wirklich gegenseitig stützen. Das heißt, es ist nicht nur die dann alles quasi an Input und Hilfestellung reingibt, sondern die vernetzen sich auch gegenseitig und stützen sich.
Genau, also da gibt es dann eben auch einfach schon freundschaftliche Beziehungen. Und wenn ich ein Problem habe, dann muss man sich eben auch nicht mehr unbedingt an mich wenden, sondern dann rufen die sich gegenseitig an. Dann wird eben der 87-jährige Fred angerufen und gefragt, du, wie ist denn das mit der Fitnessuhr?
Sehr cool. Ja, die Stiftung Digitale Chancen, was ist da der Auftrag, die übergeordnete Mission?
Zum einen geht es immer noch darum, Zugang zu ermöglichen. Das ist so, sage ich mal, die eine Säule. Die zweite Säule ist eben Medienkompetenz zu fördern, also sprich souveränen, selbstbestimmten Umgang mit digitalen Instrumenten zu fördern, zu ermöglichen. Und dafür haben wir bereits schon seit 2012 mit unserem Projektpartner Telefonica O2, also einem großen Mobilfunkunternehmen, das Projekt Digital Mobil im Alter, wo wir Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit geben, kostenfreie Tablets zu nutzen, leihweise, also über 2 Monate. Die haben die Gelegenheit, die auch in ihrem Alltag einzusetzen. Also die werden nicht ausgegeben, wenn gerade ein Kurs oder eine Sprechstunde stattfindet, sondern die sollen eben wirklich im häuslichen Umfeld auch durchgehend ausprobiert werden können. Das Ganze wird dann begleitet durch Projektpartner vor Ort, die dann regelmäßig Unterstützungsangebote, also Lernangebote machen. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil oftmals ist es schon eine große Hürde, dass man sich erstmal ein Gerät beschaffen müsste und dann entsprechend auch noch den Internetzugang, ob nun mobil oder per WLAN, also DSL zu Hause. Alleine das ist ja schon etwas, da braucht man ja eine ganze Menge Wissen und erstmal eine Grundlage, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Und das wollen wir damit ein Stück weit sozusagen abnehmen und eben die Möglichkeit, die Möglichkeiten aufzeigen, was kann ich mit solchen Geräten überhaupt machen, wie kann ich das machen und so, dass eben die älteren Menschen dann da auch selbst ihren Nutzen dabei erkennen können, weil jeder Mensch ist verschieden und jeder entdeckt halt dann auch einen anderen Nutzen im Umgang mit diesen Geräten und dem Internet. Also Zugang ist das eine, dann eben die Lernangebote sind das andere. Da unterstützen wir dann die ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Trainerinnen und Trainer, zum Beispiel durch einen Leitfaden, den wir entwickelt haben, wo eben Tipps gegeben werden, welche Formate eignen sich, um bestimmte Inhalte näher zu bringen, welche Methoden, also dann eher sozusagen pädagogisch, didaktisch eignen sich auch, welche Lernsettings, das alles mit in diesem Leitfaden enthalten.
Für den feiere ich euch sehr übrigens und wir werden ihn auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Ja, das ist prima. Den haben wir übrigens auch ganz, also den gibt's natürlich digital, aber den gibt's doch auch in einer analogen Variante als ein Ringordner, so dass er zumindest auch da ergänzt und aktualisiert werden kann. Der kann auch bei uns bestellt werden. Und da vielen Dank für den kurzen Werbeblock.
Genau. Das darf auch sein.
Eine Sache,
genau,
die ich gerne noch ergänzen wollte, was nämlich auch ganz wichtig ist, das geht auch ein bisschen in die Richtung dessen, was die Susanne gerade vorgestellt hat, das sind solche Erprobungs- und Erfahrungsräume. Also Dinge, wo man solche Zukunftstechnologien einfach mal ausprobieren kann. Und da machen wir zum Beispiel auch so etwas wie digitale Spaziergänge, also digital geführte Touren. Wir haben auch mal mit Kindern und eben älteren Menschen zusammen Pokémon Go gespielt. Also einfach auch da ein Stück weit spielerisch herangehen, innovativ sein. Das ist da unser Ansatz bei digital mobil im Alter. Und als letztes vielleicht dazu, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie, haben wir das ein Stück weit noch fokussiert auf ältere Menschen in stationären Einrichtungen. Ich hatte vorhin schon angesprochen, da gibt es doch noch einen deutlichen Missstand, was das angeht, wo wir eben ein digitales Care-Paket auf den Weg gebracht haben, also auch wieder Zugang ermöglicht haben durch Tablets und Internet, was eben O2 zur Verfügung stellt, mobiles Internet plus eben die Unterstützung der Personen vor Ort, die Anleitung geben können durch Webinare, kleine Beipackzettel etc. Das ist so in aller Kürze das, was wir bei Digital Mobil im Alter tun.
Und bei ICT for Elderly, das musste ich oft üben.
Ja, das ist ein europäisches Projekt, wird finanziert von Erasmus Plus. Da entwickeln wir zusammen mit vier anderen Partnerorganisationen aus vier verschiedenen Ländern ein Lernkonzept mit verschiedenen Inhalten, die sich aber eher, sage ich mal, an schon etwas fortgeschrittenere Nutzerinnen und Nutzer richten, die dann wiederum auch oftmals diese Rolle von Botschaftern, Kümmerern, Unterstützern haben. Und da thematisieren wir aber auch solche Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wie funktionieren Chatbots, wie kann ich kulturelle Angebote virtuell entdecken oder auch anhand von Medienguides, also auch ein sehr breites Spektrum, aber eben schon etwas sozusagen für Fortgeschrittene. Und da möchten wir eben die älteren Menschen auch so in die Lage versetzen, dass sie anderen diese Themen auch näher bringen können. Und da auch wieder Hürden abbauen.
Das heißt, da geht's um die letztlich Ausbildung in dem Fördern digitaler Kompetenzen von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
Ganz richtig. Und das eben im europäischen Rahmen, ja.
Ja, alle diese Projekte regional, überregional, europäisch werden wir wie gewohnt verlinken. Und die Hörerinnen und Hörer können da sich weitergehend informieren. Und die Uhr rennt und unsere Zeit ist fast vorüber. Und deswegen würde ich gerne nochmal so ein Stück weit in die Abrundung mit euch gehen. Wenn wir auf dieses Thema insgesamt nochmal schauen, das heißt, wir haben uns heute darüber unterhalten, wo eigentlich so die Hemmnisse liegen, wo auch die Benefits und die Motivatoren für die ältere Generation liegen, sich mit Technik weiterführend zu beschäftigen. Wir haben geschaut, ob eigentlich Corona da im Ganzen einen Schub gegeben hat oder auch nicht und wie es mit dem ländlichen Raum ist und dem demografischen Wandel, der eure Arbeitsplätze auf jeden Fall sichern wird in den nächsten Jahren. Und haben eure Projekte angeguckt, die ganz, ganz tolle Best-Practice-Beispiele sind. Wie schätzt ihr das ganz individuell ein? Wie seid ihr da gestimmt für die nächsten Jahre, wenn ihr auf euer Arbeitsfeld schaut, Seniorinnen und Senioren fit zu machen für die Zukunft und den digitalen Wandel? Wie geht's euch damit?
Es wird uns bestimmt nicht langweilig. Also es gibt genügend zu tun und unter dem Aspekt lebenslanges Lernen können wir uns mit Sicherheit auch nicht ausruhen darauf, was wir bisher erreicht haben. Auch Menschen, die jetzt voll im Beruf stehen und Kompetenzen haben, auch die werden sicherlich weiter lernen müssen. Die Dinge werden sich ändern. Was es natürlich braucht, ja, wir arbeiten alle in Projekten im Moment. Wäre eigentlich wünschenswert, so eine Art institutionelle Förderung. Also einfach, ja, wie geht man das Ganze mal strategisch an und vielleicht auch bundesweit einheitlich und nicht immer so tröpfchenweise, ich mache mal hier ein Projekt und fördere da mal ein Projekt. Und sollte auch immer wieder was Neues sein, was Innovatives. Man kann also schwierig aufeinander aufbauen. Also ich denke, da müsste man sich einfach mal Gedanken machen, wie man das Ganze strategisch besser für die Zukunft aufstellt und da auch irgendwie ein einheitliches System entwickelt, weil man das Rad ja nicht immer wieder neu erfinden muss.
Ja, also ein Plädoyer für mehr Kontinuität, was das Ganze dann auch planbarer macht für die Professionellen in dem Setting. Und genau, es braucht eine Gesamtstrategie, damit man hier entsprechend weiterkommt. Das würdest du dir wünschen.
Genau.
Ja, Stefan, wie ist dein Blick auf die nächsten Jahre in dem Themenfeld?
Also ich denke auch, dass es den Bedarf weiterhin geben wird, Menschen bei der Nutzung des Internets und digitaler Technologien zu helfen. Auch wenn das manchmal in Frage gestellt wird, ist es einfach so, dass es wirklich einen permanenten Wandel gibt, was bedeutet, dass man auch permanent sich selbst verändern muss, sprich lernen muss. Ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass eigentlich alle Bevölkerungsgruppen mit in gesellschaftliche Diskurse auch in Bezug auf Technologien einbezogen werden, zum Beispiel künstliche Intelligenz etc. Das wird uns auch in der näheren Zukunft, denke ich mal, begleiten. Und ich teile auch die Auffassung, dass da die Politik in die Verantwortung genommen werden sollte. Zum einen auch im Bereich sag ich mal, technologischen Voraussetzungen, der infrastrukturellen Voraussetzungen, also dass einfach da klar ist, das gehört zur Daseinsvorsorge, dass eben diese Möglichkeiten sowohl im ländlichen Raum als auch in der Stadt, sprich überall, geschaffen werden.
Danke dir. Wie siehst du es?
Ja, ich kann dem allen komplett nur Beifall spenden oder dem Ganzen zustimmen. Es ist deutlich, Digitalisierung ist scheinbar ohne Manpower, aber faktisch nur gut und von hoher Qualität, wenn Manpower eben drinsteckt. Und Stefan hat vorhin diese Dorf-App angesprochen. Wir haben in Ebersburg beispielsweise auch eine Dorf-App. Es gibt aber unzählige Vernetzungs-Apps. Und ich glaube, irgendwann wird sich die Frage stellen, dass die Senioren und Senioren, die jetzt so nachrutschen, ne, die erlernen jetzt so diese Grundkompetenzen der digitalen Technik, die kommen, glaube ich, dann mit ganz anderen Fragen, nämlich was macht denn überhaupt hier Sinn? Die Sinnhaftigkeit verschiedener Anwendungen, die Sinnhaftigkeit verschiedener Netzwerke. Und wenn ich mein Dorf gut vernetzen möchte, muss ich einen Plan haben. Und den Plan müssen sich Menschen entsprechend ausdenken, und zwar die Menschen vor Ort. Also einerseits die Kontinuität tatsächlich in den Projekten, also in der Planung, Konzipierung der Projekte ist wichtig, aber tatsächlich auch die Strategie, wie will ich denn hier Vernetzung herstellen und das für alle zugänglich machen? Wo ist die zentrale Stelle?
Ja, es braucht die Strategie, da ist sicherlich Politik gefordert, das kam in euren drei Statements durchaus vor, aber es braucht auch das Engagement und das Zutun jedes Einzelnen von uns, und das ist so eine Erfahrung, die wir hier in unserem Podcast auch immer wieder machen, anfangen, Spaß dabei haben und Menschen begeistern, so kann das Fördern digitaler Kompetenzen schon Schritt für Schritt ein Stück weit besser gelingen. Das war der EDU-Talk, Folge 6, Digitalisierung in der Seniorenbildung. Wir hoffen, dass wir Ihnen den ein oder anderen interessanten Aspekt dieses Themas vermitteln konnten, und ich danke Susanne B., Susanne Rosa und Stefan Seifert ganz, ganz herzlich für diese muntere Runde. Schön, dass ihr heute hier wart. Und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Das wird eine Folge, die sich mit der Hochschulbildung und der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung näher auseinandersetzt. Bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute Ihnen.
Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von Illogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY SE 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes.